Ja, ich denke, wir haben schon starke Worte gehört und auch selber ausgesprochen. Ich brauche dich, ich suche dich, ich liebe deine Nähe. Ich denke, das Lied werden wir wahrscheinlich nach der Predigt auch noch mal singen, weil das mit den Gedanken zu tun hat, die ich euch heute Morgen vortragen möchte. Wann habt ihr das letzte Mal einen Brief geschrieben? Ich denke jetzt nicht so an Facebook, Twitter und Co., sondern so richtig von Hand vielleicht sogar noch. Lernt man das heute in der Schule noch mal? Eine Frage an euch, die ihr noch zur Schule geht oder Abitur gerade gemacht habt. Wie so ein Brief aufgebaut wird, was der für einen Inhalt hat und dann die verschiedenen Briefformen. Persönlicher Brief, Geschäftsbrief, offener Brief, Liebesbrief. Das sind alles Arten. Also wir haben das in der Schule noch gelernt und ich fand das ganz gut. Heute mit diesen Kurznachrichten, wo es gar nicht mehr auf den Stil ankommt und Hauptsache so in einem halben Satz die Mitteilung gemacht, ist manchmal ein bisschen wenig. Ich lese euch mal aus einem Brief etwas vor. Der Perikopentext für den heutigen Sonntag empfiehlt uns damit, sich zu beschäftigen. Und ich fand das also auch recht gut. Aus Philipper 2, Philipper Kapitel 2, Verse 1 bis 8. Wenn es, da schreibt Paulus an die Gemeinde, also ich denke, es ist ein persönlicher Brief, man kann aber auch sagen, es ist ein offener Brief, weil ihn ja auch alle lesen durften und er auch wohl weitergereicht wurde. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr mal einen Brief an die Gemeinde Völklingen schreibt, in dem Stil, wie der Paulus ihn an die Philipper geschrieben hat? Wir haben das vor vielen, vielen Jahren mal im Mitarbeiterkreis gemacht und ich fand das eine sehr spannende Sache. Wenn die Gemeindeglieder einfach mal schreiben, wie sie die Gemeinde sehen, wo sie die positiven, die guten Seiten erwähnen, wo sie auch vielleicht die Schwachstellen beleuchten, wo sie ihre Wünsche äußern. Ich denke, die Ältesten wären sehr interessiert daran, das mal zu hören. Vielleicht ist das mal eine Anregung, die ich euch hier so weitergeben möchte. Das war also ein persönlicher Brief, den Paulus an die Philipper geschrieben hat. Es war nicht der erste Brief, aber es ist der letzte, der uns überliefert wurde, der erhalten geblieben ist. Und wenn wir diesen Brief des Paulus, eigentlich müssten wir ihn im ganzen Zusammenhang betrachten, aber das würde nicht in so eine Sonntagspredigt passen. Ich will ja versuchen, kurz zu bleiben. Da sind viele interessante Gedanken drin und ich beschränke mich heute eben auf diesen relativ kurzen Abschnitt aus dem ganzen Brief. Dem Paulus war offensichtlich nach Trost, nach Ermutigung, nach Liebe zumute. Und ich glaube, darüber würden wir uns alle freuen. Wir haben es eben auch gehört, wie die Bandbreite ist. Natürlich gibt auch welche, die haben was Fröhliches zu berichten und daran teilzuhaben ist auch schön. Aber wo einer leidet, wo einer was Schlimmes ertragen muss, ist es doch auch gut, wenn man weiß, da sind andere, die tragen mit, die stehen an meiner Seite, können mir vielleicht so nicht praktisch helfen, die können die Last, die Not nicht abnehmen. Aber allein das Wissen, da ist jemand, der denkt an mich, das tut so gut. Und das war das Anliegen des Paulus, sagte, wenn es also irgendeine Möglichkeit gibt, mit der ihr mir helfen wollt, dann dies hier. Und jetzt geht's los. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern ein jeder den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Jesus Christus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein und so weiter. Paulus meint, der war in einer schwierigen Situation. Er war immer noch in Gefangenschaft in Rom. Und er hatte eigentlich Pläne für sein Leben, was er noch alles erreichen wollte. Und das ging jetzt nicht. Und er war, ja, ein Stückchen traurig, obwohl auf der anderen Seite auch voller Freude. Wenn wir den ganzen Philipperbrief lesen, dann wird uns auffallen, wie oft von Freude die Rede ist. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und im Kapitel 4, Vers 4, freuet euch und abermals sage ich, freuet euch. Und das sagt der Paulus nicht nur so als Befehl, sondern auch als Bekenntnis. Er hatte Freude, aber er hatte auch Leid. Und das hat er die Gemeinde wissen lassen wollen. Also, diese Gesinnung Jesu, die Liebe Jesu und diese Einmütigkeit, diese drei Gedanken sollen mal heute Morgen genügen, um sich damit etwas zu beschäftigen. Die Gesinnung Jesu, wie war die? Laut Duden ist Gesinnung eine Grundhaltung oder an etwas denken, begehren, Verlangen danach haben. Und wenn wir unter diesem Raster das Leben Jesu betrachten, dann fällt uns auf, er war anders als die Menschen damals und auch als wir heute. Er war kein Egoist, der zuerst an seinen eigenen Vorteil denkt. Und obwohl mit göttlicher Vollmacht ausgestattet, hätte er von seiner Autorität Gebrauch machen können. Nein, er trägt demütig Verspottung, ungerechte Behandlung, Verfolgung, Verlassenheit, all das eigentlich, ja, unerträglich, würden wir sagen. Er hätte doch Kraft seiner Berufung und Kraft seiner Herkunft, hätte er doch da mal ein Machtwort, den Donnerblitz Gottes herabfahren lassen können. Nein, demütig war er. Warum? Aus Gehorsam Gott gegenüber. Und aus Liebe zu uns Menschen. Er hat gesehen und gewusst, und es gab keinen anderen Weg, um uns wieder in die Gegenwart, in die Nähe Gottes zu bringen, als dass da jemand kommt, der uns erlöst, der die Schuld auf sich nimmt, die uns von Gott getrennt hat. Und ohne diesen Retter wären wir für ewig von der Gemeinschaft Gottes ausgeschlossen gewesen. Für dieses Ziel, für diese Gesinnung ist er bereit, den untersten Weg zu gehen. Er sagt zu seinen Jüngern, ihr nennt mich Herr und ihr habt recht, ich bin auch der Herr und der Rabbi, aber ich bin auch euer Diener. Und er wäscht den Jüngern die Füße. Das war sozusagen der niedrigste Dienst, den man im Haus verrichten konnte, die Fußwaschung. Und er gibt seinen Jüngern damit nicht nur so eine theoretische Weisheit weiter, sondern er lebt es ihnen vor. Er ist authentisch in seinem ganzen Leben. Würden wir diesen Vergleich auf unser Leben standhalten? Ich jedenfalls nicht. Aber es geht doch nicht darum, dass wir uns im Ergebnis vergleichen und messen, sondern es geht um unsere Gesinnung. Was haben wir als Ziel? An was denken wir? Wo möchten wir hinkommen? Habe ich noch das Leben Jesu vor Augen als erstrebenswert, als begehrenswert? Und das gilt auch genauso für die Liebe Jesu. Wir haben es eben gesungen, ich brauche deine Liebe. Ja, die Liebe Jesu, die war anders. Es gibt keinen Menschen, der von sich sagen könnte, ich liebe wie Jesus. Ja, es gab den Maximilian Kolbe, der im KZ in Auschwitz für jemand anders sein Leben geopfert hat. Ja, es gibt den Ehemann und den Vater, der bereit ist, für seinen Partner, für seine Kinder eine Niere zu spenden. Ja, es gibt die Helfer, die die Kinder aus der Höhle geholt haben und einer sogar sein Leben dafür geopfert hat. Respekt vor solchen Helden, vor so viel Leistung. Aber alle Menschen lieben, die Guten und die Schlechten, die Verbrecher, die, die mir Böses tun? Ich bin sehr weit entfernt davon. Aber es soll jetzt hier nicht darum gehen, unsere Defizite aufzuzählen, sondern wenn wir gefragt werden nach unserer Liebe, ich denke, dann ist der Petrus mir jedenfalls eine große Hilfe. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe und du weißt auch, wie ich dich lieb habe, auf welchem Level das ist. Du weißt das. Und wir singen es in einem anderen Lied auch, das Erstaunliche, dass Gott uns liebt, obwohl er uns kennt, mit unserer Schwachheit, mit unseren Fehlern, mit unseren Macken. Es geht also, wie gesagt, um unsere Ausrichtung, unsere Ziele. Wohin schauen wir? Nach vorne oder zurück? Es geht um unsere Gesinnung eben. Und hier auch noch nicht einmal hauptsächlich um meine, sondern Paulus meint, um eure, um die der ganzen Gemeinde. Wie ist da die einheitliche Ausrichtung? Auf welches Ziel? Und dafür wirbt der Paulus mit diesen Zeilen. Wie das so ganz praktisch aussehen kann, ihr habt wahrscheinlich alle auch mal Fußball geguckt in dieser WM. Und was machen die Mannschaften, bevor der Anpfiff kommt? Die stellen sich im Kreis rum, die fassen sich an und schreien sich irgendwas zu, was ich nicht verstehe. Aber sie drücken damit aus, wir wollen wie ein Mann kämpfen. Und wofür kämpfen sie? Für einen Pokal, für einen Titel, vielleicht für eine schöne Erinnerung. Vergängliche Dinge. Die sind irgendwann vorbei. Was ist von bleibendem Wert? Von einem Motivationstrainer hörte ich mal so einen Spruch, das gefiel mir irgendwie. Wer kurzfristig investiert, investiert in Tomaten. Wer mittelfristig investiert, der investiert in Fabriken. Und wer langfristig investiert, der investiert in Menschen. Und jetzt schauen wir uns mal um oder hören in uns hinein. In was investieren wir? In Erinnerungen, Pokale, in materielle Werte, in Titel? Merkt ihr, es sind alles Dinge, die sind, ja, nicht unwichtig. Aber haben sie wirklich die erste Priorität in unserem Leben verdient? Unser Gott der ein Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, der denkt garantiert langfristig. Und deswegen investiert er in Menschen, in dich und in mich. Und deshalb können wir auch nur von ihm hören und lernen, welche Konzepte und Strategien er uns empfiehlt. Wie könnte so ein Konzept aussehen, damit alle gleichgesinnt sind? Ich weiß nicht, ob ihr darüber auch schon mal nachgedacht habt. Wie schafft man das so, 20, 30, 100 Leute gleichgesinnt zu kriegen? Nun, es gab schon so Versuche, nicht? Der Mao hat versucht, ein Riesenvolk, ein Milliardenvolk, er wollte, dass sie alle gleichgesinnt sind. Alle bekamen sie die gleiche Kleidung an, den Mao-Look. Alle mussten sie diese rote Bibel lesen, die Mao-Bibel, in denen er seine Gedanken reingeschrieben hat, und die sollten alle ihn ausrichten. Aber was war das Ergebnis? In den Köpfen war alles andere als eine Einheit. Selbst in unserer deutschen Geschichte gibt es so traurige Erinnerungen. Auch da hat man versucht, alle gleichgesinnt zu machen. Allein der Gedanke ist schon Unbehagen. Nein, wir sind heute für Vielfalt, für Individualismus, für Meinungsfreiheit. Und da kommt so eine Ermahnung von Paulus ja nicht so besonders gut an. Die Bedeutung der richtigen Gesinnung wird ja im Neuen Testament sehr häufig erwähnt und hervorgehoben. Und hier im Philipperbrief in besonderer Stelle, besonderer Weise. Da finden wir Hinweise, von denen wir wirklich lernen können. Der Herr Jesus hat seine besondere Stellung, seine eigenen Wünsche und seine Bedürfnisse in Übereinstimmung mit denen des Vaters gemacht. Und damit am Ende wird er dafür geehrt. Und wenn ich am Anfang sagte, dass Gott langfristig denkt und deshalb wohl auch in Menschen investiert, dann ist das schon ein schlechter Vergleich. Gott investiert nicht, weil er Profit braucht. Der braucht nichts. Der braucht auch uns nicht. Er tut das aus lauter Liebe, weil er uns lieb hat, weil er uns Gutes tun und geben möchte. Er hat doch alles im Überfluss. Und so lasst uns noch etwas in den Text hineingucken, um zu sehen, welche Ratschläge gibt er uns dann? Was hat dann eine wirkliche Nachhaltigkeitswirkung? Um es kurz und knapp zu formulieren, wir müssen die Gesinnung Jesu studieren. Die Gesinnung Jesu studieren, verinnerlichen, mit ihr schwanger gehen. Fragt mal die jungen Muttis, die jetzt so vor kurzem ihre Babys zur Welt gebracht haben. An was haben die letzten 9 Monate gedacht in der Schwangerschaft? Doch ständig an das Kind. Ich kann das nicht so ganz bestätigen, weil ich das noch nicht erlebt habe, aber man weiß es vom Erzählen. Es wird immer und immer wieder, es bringt sich ja auch in Erinnerung, ja, auf vielfältige Weise. Aber man denkt daran, man ist in Gedanken immer bei dem. Können wir uns das vorstellen, das zu übertragen, mit Jesus schwanger gehen? Im 1. Petrus 3 steht ein Vers 15, ein wichtiger Vers. Haltet den Herrn Christus in eurem Herzen heilig, also als etwas Besonderes, als etwas Kostbares, das ihr immer wieder gerne anschaut, an dem ihr euch erfreut. Und was ist jetzt mit den Tugenden, von denen in dem Text auch die Rede war, die wir ja eigentlich mehr oder weniger beherrschen sollten? Eigennutz, Ruhmsucht, Demut, den anderen höher achten als sich selbst. Ich muss bekennen, dass ich auch nach 60 Jahren Christsein, das für mich immer noch Baustellen sind. Ja, die eine oder andere hat schon Gestalt angenommen, aber fertig ist noch keine von denen. An all diesen erwähnten Punkten bin ich übender bestenfalls. Und ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen, das uns vielleicht eine Ermutigung sein kann. Und jetzt nehme ich nicht das Beispiel von der Fußballmannschaft, sondern ich denke, versucht euch mal vorzustellen, ein großes Orchester. Vielleicht habt ihr alle schon mal das Vergnügen gehabt, in einem großen Orchester Zuhörer sein zu dürfen. Bevor es losgeht, sieht man und hört man, wie die Einzelnen ihre Instrumente stimmen. Die spielen dann so ein paar Töne, ein paar Akkorde, das hört sich noch nicht so doll an. Aber dann kommt der Dirigent und stellt sich so hin, dass ihn alle sehen. Und alle sind auch daran interessiert, ihn wirklich zu sehen, Blickkontakt zu ihm zu haben. Und dann geht's auf sein Kommando los. Und dann gibt's ein Klangerlebnis von ganz besonderer Qualität. Die vielen unterschiedlichen Instrumente, die Töne, die Melodien, die werden zusammengefügt zu einem Klangerlebnis von dem, das der Dirigent bestimmt. Da spiele ich nicht meine Melodie, sondern die vom Dirigenten und vielleicht ist es sogar derjenige, der die Partitur geschrieben hat. Der hat eine Vorstellung, wie sich das anhören soll. Und er bringt seine einzelnen Spieler dahin, dass sie das bringen. Bei den Proben hat sich das sicher noch ganz anders angehört. Da gab es Passagen, die waren vielleicht schon okay, aber da gab es dann noch ein Instrument, das hat noch nicht das so gebracht, wie das der Dirigent gewollt hat. Und dann wird das nochmal geübt und dann wird das nochmal geübt. Und erst wenn es fertig ist, dann gibt es dieses große Erlebnis, vorausgesetzt, die Musiker machen mit. Wenn da einer denkt, nö, ich verstehe das so und ich spiele das so mein Part, was glaubt ihr, wie lange der spielen wird? Nicht? Der Dirigent sagt, wo es lang geht, nicht der einzelne Spieler. Ich denke, es war Gottes Idee, uns in seine Gemeinde hineinzustellen. Nicht meine, aber der. Dankeschön. In den Proben, wenn wir so gemeinsam üben, das ist ja manchmal sogar eine Ermutigung, wenn man dann mitbekommt, mein Nachbar, der quält sich ja genauso an der Stelle. Die hat der ja auch noch nicht drauf. Ich denke, das ist so gewollt. Wenn wir also in der Gemeinde so zusammengestellt sind und jeder so seine Geige spielt oder sein Cello oder seine Querflöte, das hört sich in den Übstunden, wenn wir so zusammen sind, schon mal recht gut an. Was glaubt ihr, wie das wohl zu Hause sich anhört, wenn der Einzelne übt? Wenn wir so alleine sind, wie wir das dann so hinbekommen? Die einzelnen Übungen, jetzt erinnere ich nochmal an Demut, den anderen höher achten als uns selbst. Können wir uns mit dem Gedanken anfreunden, mit diesem Orchester, ich habe das jetzt noch nicht ganz zu Ende durchgesprochen, wir könnten das in Gedanken wahrscheinlich viel schneller und besser, wo wir stehen, auf welchem Instrument wir spielen, wer uns das zugedacht hat und warum die Übstunden sind und dass wir immer noch Übende sind. Aber eines Tages wird der Dirigent vor uns stehen und dann wird das Konzert sich vollkommen anhören. Gott hat die Partitur für mein und für dein Leben geschrieben. Er weiß, mit welchem Instrument wir am besten umgehen können. Und er ist daran interessiert, dass wir das auch beherrschen. Und dazu gehört manches Mal oder sogar meistens auch die schweren Erfahrungen. Fragt mal alle, die irgendwo in Spitzenpositionen sind, wie ihnen das zugefallen ist. Die sind nicht so geboren. Die haben da hart dran gearbeitet. Wir sitzen also noch in Übungsstunden, die oft nervig und anstrengend sind und manchmal sogar zum Weglaufen. Ja, wundert euch nicht so sehr darüber, dass manche Passagen eures Lebens von uns so mühsam empfunden werden. Sie sind noch Übungsstunden. Und dann ist die Frage, wollen wir aus dieser Chorprobe mitnehmen? Wir üben weiter bis zur Uraufführung. Wir gehören zu einem sehr großen Orchester und werden eines Tages unter seiner Leitung eine Aufführung miterleben, für die es auf Erden kein vergleichbares Beispiel gibt. Einzige Bedingung zum Mitmachen, das ist nicht wie in einem Orchester, da muss man vorspielen. Oder als Sänger muss man vorsingen, bevor man erkoren wird, da mitzumachen. Oder beim Fußball muss man wenigstens die Qualifikation erreicht haben, die Vorrunde überstanden haben und die anderen, um ins Endspiel zu kommen. Das ist bei dem Orchester Gottes nicht so. Das Einzige ist, wir müssen sagen, ja, Herr, ja, ich will, dass du mein Dirigent bist. Ich will mich dir zur Verfügung stellen mit allem, was ich bin und habe. Und ich möchte, dass du aus mir das herausholst und das aus mir machst, was du dir vorgestellt hast. Mit Individualisten, da wird man die Vorrunde nicht überstehen. Dann kommt man nicht weiter. Mannschaftsgeist ist gefragt. Jeder für alle da sein. So hat sich Paulus das von den Philippern gewünscht. Da so dieser schwache, kurze Hinweis, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dann übt euch in diesem Einssein. Und dieses Einssein ist hinschauen auf Jesus, wie er gelebt hat, wie er geliebt hat, wie er demütig war, wie er gehorsam war. Der Herr Jesus hat seine Aufgabe als Gesandter von Gott uns vorgelebt. Und deshalb empfiehlt Paulus der Gemeinde in Philippi auch, lasst diese Gesinnung in euch sein. Dann wird meine Freude vollkommen sein. Ja, das ist auch mit Konsequenzen verbunden. Das dürfen wir nicht verschweigen. Manches ist anstrengend und manches tut weh. Fragt mal die Nationalmannschaft von den Franzosen, was die heute Abend alles in Kauf nehmen werden. Die fragen nicht, und wenn ich dabei sterbe, und wenn sie mir die Knochen kaputt hauen, die halten ihren Kopf hin für ein läppisches Ziel. Wir sind zu höherem berufen. Amen.